Alles spielt mit. Da muss man den Menschen auch als Ganzes wahrnehmen.
Ja.
Differenzieren immer zwischen Mediziner und Arzt. Mediziner behandelt Organe, der Arzt den Menschen. Gedanken kommen, wenn die Gedanken es wollen, nicht wenn wir es wollen. Viele Menschen haben einen negativen inneren Dialog.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Unser heutiger Gast zählt zu den bekanntesten Gesundheitsexperten Europas. Er ist ein international gefragter Referent zum Thema Stressbewältigung im Management. Mittlerweile blickt er auf weit über 1000 Vorträgen auf Kongressen, Fachtagungen und Symbiosen zurück. Renommierte Firmen binden ihn bei den Fragen des Gesundheitsmanagements und der Mitarbeitermotivation ein. Für eines seiner Bücher wurde er vom Weltverband der Schriftsteller, den Oscar der Buchbranche, den Europapreis für Literatur 2004 in der Rubrik Non-Fiction ausgezeichnet. Dr. Michael Spitzbart. Er ist seit vielen Jahren spezialisiert auf präventive und orthomolekulare Medizin. Ziel der Behandlung ist es nicht, die Gesundheit wiederherzustellen, sondern die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu optimieren. Was man darunter verstehen kann, werden wir heute mit ihm, mit unserem Gast besprechen. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast Dr. Michael Spitzbart.
Hallo zusammen.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns, in eine Folge in unserem Gesundheitspodcast zu gestalten. Und wir sind bei einem Leitspruch bei dir auf der Homepage schon etwas hängen geblieben. Und zwar schreibst du, wir fangen dort an, wo der Hausarzt aufgehört hat. Und da sind wir schon sehr interessiert worden und wollten mal fragen, was das aus deinen Worten heraus bedeutet.
Ich habe das so oft, dass Patienten zu mir kommen nach einer Ärzte-Odyssee. Heute wieder bestimmt drei Leute haben gesagt, sie sind meine letzte Hoffnung. Das höre ich, das höre ich oft, aber nicht gerne.
Ja.
Weil Leute haben Beschwerden, dann wird es untersucht, dann finden die Ärzte nichts, dann heißt es, bei ihnen ist alles normal, der nächste bitte. Und dann sagen die Patienten, ich war beim Arzt, der hat das große Blutbild gemacht. Das hört sich ganz groß an, ist aber ganz klein. Das große Blutbild kostet 4,08 Euro. Da werden viele wichtige Sachen gar nicht mitgemessen. Und wenn da alles normal war im großen Blutbild, heißt es ja nicht, dass er die wichtigen Sachen gemessen hat. Ich sage jedem Patienten bitte beim Hausarzt immer einen Durchschlag mitnehmen von den Laborwerten. Da kann ich genau sehen, was er gemessen hat und was er auch nicht gemessen hat. Das ist nämlich viel wichtiger. Und die meisten wichtigen Sachen hat er nicht gemessen. Und dann kommen wir halt, da kommen die Patienten zu mir und dann messen wir halt die wirklich wichtigen Sachen. Und sehr oft finden wir dann die wahre Ursache für die Beschwerden. Nämlich meistens wird nur das Symptom behandelt und nicht die Ursache. Also die viele Mediziner lernen, auf ein Symptom ein Medikament zu verordnen.
Ja.
Und nicht zu gucken, wo kommt das Symptom her? Wo ist eigentlich die Ursache dafür? Und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und in meinen Augen natürlich völlig falsche Medizin. Und ich will erst alle Selbstheilungskräfte bei meinen Patienten aktivieren, weil im Endeffekt heilt immer die Natur, nicht der Arzt heilt, die Natur heilt. Und wir halten der Natur den Steigbügel, indem wir halt die Selbstheilungskräfte optimieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Mhm.
Und oft wird er dann therapiert, wenn die Krankheit da ist. Und ich sage, es wäre vielleicht noch klüger, vorher anzufangen, damit die Krankheit gar nicht erst kommt. Also wenn man das Blut etwas ausführlicher untersucht, da könnte man zum Beispiel sehen bei Patienten, wenn dieser Blutwert so bleibt, geht es dir in 10, 20, 30 Jahren eher gut. Oder wenn der Wert schlecht ist und der bleibt so, geht es dir in 10, 20 Jahren schlecht.
Mhm.
Dann kann der Patient selber entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Die meisten wollen, dass es ihnen gut geht. Und dann natürlich wollen sie wissen, was sie tun können, um das Ganze zu optimieren. Das ist halt die Sache, auf die ich mich spezialisiert habe. Und das ist eigentlich total simpel, banal und einfach. Ich nenne das die essentielle Medizin, weil ich nur mit essentiellen Stoffen arbeite. Also mit praktisch keinen Medikamenten.
Mhm.
Und wir müssen wissen, wir bestehen aus 47 essentiellen Stoffen. die sind unterteilt in vier Untergruppen. Das sind die Aminosäuren, ganz wichtig, Aminosäuren, das sind die Fettsäuren. Dann sind es die Mineralstoffe und Spurenelemente und sind die Vitamine. Insgesamt 47 Stoffe, würde nur ein Stoff ganz fehlen, wenn man tot. Und wenn nur ein Stoff statt bei 100% bei 70% ist, dann ist das nicht ganz krank, aber nicht ganz gesund. Und ein Stoff, es reicht schon aus, wenn ein Stoff bei 70% ist. Das ist so sogenannte Minimumgesetz, Justus von Liebig. Mhm. Wenn Zink fehlt, Beispiel, kann man es nicht mit Jod ausgleichen und umgekehrt. Man muss wirklich den Stoff finden, der fehlt. Das alles optimieren, die 47 Stoffe optimieren, die Basis der Gesundheit herstellen. Und in aller Regel braucht man dann kein Medikament mehr, weil der Körper alles selber macht. Wenn das nicht klappt, kann man immer noch ein Medikament verordnen.
Ja, natürlich. Kann man das dann so verstehen, dass man mehr oder weniger dem Körper oder dem Immunsystem die Anleitung dafür gibt und er heilt oder regeneriert sich selber?
Ja, man muss den Körper nur in die eigene Kraft setzen. Mhm. Weil das hat der Körper Millionen Jahre lang gelernt, eigentlich die Selbstheilung. Wenn der Körper das nicht könnte, wären wir nicht da. Ja. Und diese Kräfte möchte ich immer optimieren, maximieren und dadurch die Menschen vielleicht sogar noch leistungsfähiger machen. Ja. Weil viele Menschen müssen heute immer mehr leisten. Und wenn die biologischen Faktoren nicht stimmen, dann tue ich mich halt schwer mit mehr Leistung. Wenn die Psyche nicht mitspielt, wenn der Körper nicht mitspielt, tue ich mich schwer, meine Leistung zu optimieren.
Absolut.
Und wenn die Faktoren alle stimmen, dann habe ich Rückenwind im täglichen Leben. Und die Sachen, die ich machen muss, gehen mir leichter von der Hand.
Ja, und kann man sich das jetzt auch so vorstellen, dass man zu dir zur Vorsorgeuntersuchung auch kommt? Also nicht nur jetzt der letzte Ausweg, wie du vorhin gesagt hast, sondern kommen zu dir auch Leute, die sagen, ja, ich möchte jetzt vorsorglich was machen, präventiv für meine Gesundheit was tun und lass mich mal so Basis checken, sage ich jetzt einfach mal.
Kommen sehr viele, diesen Status quo wissen möchten und wo sie was optimieren können. Das sind mir eigentlich die liebsten Patienten, wo der Schuh halt noch nicht drückt. Da habe ich volle Entfaltungsmöglichkeiten, alles zu tun, damit die möglichst lange gesund und leistungsfähig bleiben. Nur heutzutage ist es so, dass meine Praxis sowas von rappelvoll ist, dass ich eigentlich fast gar keine neuen Patienten mehr nehmen kann. Mhm. Darum machen wir solche Seminare, sehr viele Seminare mittlerweile, wo ich mit mehr Leuten arbeiten kann. Da wird morgens auch Blut abgenommen, zwar nicht so ausführlich wie in meiner Praxis, aber dann haben die Menschen schon nachmittags, haben die Teilnehmer ihre Werte auf dem Tisch, sie sehen genau, wo stehen sie, Status quo, was kann man optimieren. Und der Vorteil vom Seminar ist, weil ich ja den ganzen Tag rede zu den Leuten, kann ich halt viel mehr Informationen vermitteln, als ich das in einer Praxis hier überhaupt schaffen kann. Mhm. Da habe ich halt so viel Zeit nicht für die Patienten. Und im Seminar haben wir von 7 Uhr beginnt es mit Blutabnahme bis 17, 17, 17.30 Uhr Zeit, die ganze Information zu vermitteln. Auch fürs Gespräch, das ist alles sehr interaktiv. Und es kommen halt sehr viele Menschen, die Gesundheit interessiert sind. Wir müssen dann nicht bei Null anfangen.
Ja.
Und die wollen immer nur wissen, wie es geht. Die wollen nicht wissen, warum. Die wollen wissen, wie. Ja. Es gibt natürlich andere Patienten, wo der Blutdruck erhöht ist. Und wenn du einen guten Arzt hättest, der sagt, vielleicht beweg dich mehr, iss was anderes, trink weniger Kaffee und solche Sachen, dann geht der Blutdruck runter. Aber also gibt es auch Menschen, die sagen, nein, ich will da selber nichts dafür tun, gib mir bitte Medikamente, schreib mir einen Blutdrucksenker auf. Das sind natürlich nicht meine Patienten.
Ja.
Es gibt genug Mediziner, da kannst du hingehen. Die suchen halt mich nicht auf. Zu mir kommen die Leute, die Eigeninitiative haben, die erkannt haben, dass sie selber sehr viel machen können, optimieren können und auch bereit sind, dafür etwas zu tun.
Ja. Die Ernährung spielt ja da auch eine große Rolle dann, oder wie ich mich ernähre, was ich genau zu mir nehme, oder? Das spielt ja auch sicher die große Rolle in der Medizin oder in der Gesundheit.
Ja, wenn ich zum Beispiel den Körper schlecht versorge, mit essentiellen Aminosäuren, schlecht versorge mit Vitalstoffen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich schlapp und müde bin.
Ja.
Und viele Menschen heutzutage ernähren sich halt, sagen wir mal, suboptimal. Die essen viele Sachen, die zwar satt machen, aber nicht vital. Mhm. Das sind halt so Nahrungsmittel im Gegensatz zu Lebensmitteln. Lebensmittel, die machen satt und vital, und Nahrungsmittel, die machen satt und müde. Mhm. Und Nahrungsmittel sind halt viele, die sind sehr viel Fertigprodukte. Das sind halt sehr, das sind halt sehr viel kohlenhydratlastige Produkte, die oft totgekocht sind. Zum Beispiel in der Tabelle steht drin, Kartoffeln haben viel Vitamin C. Das stimmt für die Kartoffel auf dem Acker und nicht für die Kartoffel auf dem Teller. Wer die Fähigkeit hat, mitzudenken, der weiß, Wasser kocht bei 100 Grad, Kartoffeln kommen da rein für eine halbe Stunde. Und da ist eigentlich alles tot, tabula rasa, was da mal lebendig war an Vitamin C beispielsweise. Vitamin C ist relativ stabil, aber bei 80 Grad ist es auch kaputt. Mhm. Dann hat man zwar, man wird zwar satt von der Kartoffel, aber die Vitalstoffe fehlen. Und Vitalstoffe habe ich dann mehr in den halt lebendigeren Sachen, gesünderen Sachen. Man könnte zum Beispiel mal, was viele vielleicht gar nicht mehr so mögen, heutzutage Tartar essen. Das ist das eigentlich, das so sind die Menschen aufgewachsen mit solchen Sachen. Und heutzutage ist Fleisch so verpönt. Fischgeflügel, Fleisch und Eier sind so verpönt, obwohl die eigentlich das Wichtigste für uns beinhalten, nämlich die Aminosäuren. Wenn ich mich vegan ernähre, weil es halt hip ist, habe ich halt irgendwann, das geht nicht von heute auf morgen, irgendwann habe ich einen Eiweißspeicher, Eiweißspiegel unter der Grasnarbe. Und dann wundern sich die Leute, warum sie nicht vital sind. Man muss wissen, aus dem Eiweiß macht der Körper Dopamin, Antriebshormon. Aus dem Eiweiß macht der Körper Serotonin, Stimmungshormon. Und wenn ich wenig vom Eiweiß habe, kann ich nur wenig von diesen Hormonen bilden. Das sind die Rückenwindhormone im Gehirn.
Da darf ich mal kurz einwenden. Kann ich mir das auch von woanders holen, diese Eiweißstoffe und diese Aminosäuren?
Ja.
Sinnvoll also, anders, meine ich.
Ja, ja, also von der Natur was gedacht, ich hol's mir durchs Essen. Und früher ging das auch viel besser, weil wir hatten einen sehr, sehr viel höheren Kalorienbedarf. Wenn ich mir so einen Bergbauern in Obertauern vorstelle, harte Arbeit, wirklich harte Arbeit. Ohne Traktor, Bulldog, nur mit der Sense. Also die mussten wirklich alles dem Boden abringen. Die haben am Tag 5.000, 6.000 Kalorien verbrannt durch die Arbeit. Mit der hohen Kalorienmenge, die sie wieder substituiert haben, mit der Quantität kam auch genug von der Qualität. Und heutzutage ist die Quantität mehr als halbiert und dann mangelt es oft an der Qualität. Wenn das Essen dann noch totgekocht ist und ich viele Sattmacher drin habe, Kohlenhydrate, die mir eigentlich nichts bringen, außer satt zu machen, dann sind die bei der Vitalstoffanalyse bei mir oft im Defizit. Ist eigentlich logisch.
Ganz nachvollziehbar, ja.
Ich bin ja im Defizit.
Ja, also ich muss mich hier ein bisschen outen. Ich esse seit vielen Jahren kein Fleisch mehr, aber nicht aus irgendwelchen Gründen, ethischen Gründen, sondern weil es mir plötzlich nicht mehr geschmeckt hat. Muss aber auch sagen, bin jetzt 36 Jahre alt, und habe aber bis vor 7 Jahren sicher zu viel Fleisch gegessen. Jeden Tag mehrmals. Und plötzlich habe ich mich auch gewandelt. Ich habe dann begonnen, viel Sport zu machen und. Mir schmeckt es einfach nicht mehr. Also ich habe mich jetzt oft probiert zu überwinden, weil wir wirklich auch bei der Ernährung im Hotel sehr genau darauf achten, energiereich zu kochen, vitalstoffreich zu kochen. Wir haben auch nur Menüs, keine üppigen Buffets oder so. Wir kochen wirklich sehr gesundheitsorientiert und achten schon auf den Einkauf, Produktion sehr darauf und haben auch das Fleisch von heimischen Lieferanten. Und ich wollte mich oftmals überwinden zu probieren, aber es geht noch nicht.
Das soll man noch nicht. Also wenn der Körper einem sagt, ich mag es nicht, man soll nie contre coeur, nie gegen das eigene Gefühl handeln. Das kann ja durchaus Sinn machen, dass der Körper einem dieses Gefühl vermittelt. Mhm. Es gibt diese körpereigene Intelligenz, somatische Intelligenz. Die sollte man bitte nicht willentlich ausspielen. Vielleicht hat der Körper seine Gründe dafür. Und wenn jemand einen hohen Eiweißspiegel im Blut hat, und schafft das auch ohne Fleisch und Fisch, ist mir das völlig egal. Wie der dahin kommt zum hohen Eiweißspiegel, ist mir völlig egal. Nur sollte immer im oberen Normbereich sein. Mhm. Jeder Patient kann, wenn er zum Arzt geht, immer einen Durchschlag mitnehmen von Laborwerten. Das rate ich auch jedem. Und dann kann man gucken, was der Arzt gemessen hat, vor allem was er nicht gemessen hat. Und ich kann bei den Blutwerten sehen, wo stehe ich im Vergleich, im Normwert. Mhm. Da gibt es Werte, es gibt Risikowerte, da möchte ich meine Patienten im unteren Normbereich haben. Das ist das Cholesterin, Triglyceride, Harnsäure. Da strebe ich bei meinen Patienten im unteren Normbereich an. Und bei den Leistungswerten, die nie gemessen werden, Gesamterweis, Magnesium, solche Sachen, da strebe ich den oberen Normbereich an. Mhm. Wenn man das hinkriegt, ist die Kuh schon fast vom Eis. Und wie gesagt, wenn jemand kommt, hat tolle Blutwerte, auch Eiweiß hoch im oberen Drittel, dann sage ich, alles gut gemacht. Wer bin ich, mich da einzumischen, wenn ein Körper das so hingekriegt hat? Aber es gibt halt viele Leute, die es heute auch aus psychologischen Gründen machen. Und der Körper verträgt das auch für eine Weile. Aber der Eiweißspiegel geht immer tiefer runter. Damit sinkt die Belastbarkeit. Dann steigt das Stresshormon an, weil die Arbeit, die muss man ja machen, ja, ob man will oder nicht. Wenn die Rückenwindhormone fehlen, die Zuversicht geben, die Antrieb geben, dann fällt das alles schwerer, was man tun muss. Da wird noch mehr Stresshormon ausgeschüttet. Das ist so eine Spirale, die immer weiter nach unten geht. Und ganz unten steht dann Burnout dran. Dann fehlen fast immer essentielle gehirnaktive Aminosäuren. Und weil die nie gemessen werden und das Recht nicht substituiert werden, wenn sie fehlen, das war deine Frage eben, gibt es sinnvolle Sachen, das anders zu machen?
Ja.
Dann kann man das natürlich über Kapseln für eine Weile, Nahrungsergänzungsmittel dann optimieren. In meiner Praxis kriegen meine Patienten noch Infusionen. Wenn wirklich Not am Mann, an der Frau ist, wenn die wirklich auf dem Zahnfleisch kommen, sind wir die letzte Rettung oder letzte Hoffnung, dann werden die gleich mal angehängt an den Tropf und kriegen genau diese essentiellen Stoffe, die den meisten Menschen fehlen, bekommen die intravenös, wenn die schon mal da sind. Für später kann man das dann auch oral weitermachen. Was man oral gibt, ist der Espresso-Löffel.
Ja.
Das dauert länger, wird auch dauern, nur länger. Intravenös, das ist die Suppenkelle. Ich werde viel mehr rein und dann habe ich auch viel schneller eine Wirkung. Also um die Frage nochmal zu beantworten, eigentlich soll man sich was essen machen, aber wir haben unser Leben sowas von verändert, dass oft es nicht ausreicht, wenn der Stress dazukommt, es nicht ausreicht allein über die Ernährung.
Ja, genau.
Wenn wir wissen, wenn der Stress im Mund steigt, verbrennen wir Eiweiß als Energie. Mal Eiweiß ist eigentlich zu wertvoll, um daraus Energie zu machen. Normal Kohlenhydrate und Fette sind für die Energie zuständig. Und Eiweiß ist für den Aufbau des Körpers, für die Muskelmasse, Knochenmasse, Immunsystem, Hormone. Dafür ist das Eiweiß wichtig und zu wertvoll zur Energiegewinnung. Aber bei Stress zieht der Körper alle Register und fängt an, sich selbst zu verbrennen. Das nennt man Energiekannibalismus.
Ach.
Und dadurch haben die Leute, die lange Stress haben, auch sehr häufig einen tiefen Eiweißwert. Und die ganzen Aminosäuren fürs Gehirn sind verbrannt. Und darum fühlt es sich sehr, sehr schlecht. Bis hin zum Burnout-Syndrom. Depression, Burnout geht Hand in Hand. Und weil das halt nie richtig behandelt wird, ursächlich, haben die Menschen so lange Spaß dran. Also Spaß in Anführungsstrichen. Die haben dann ein halbes Jahr aufwärts, sind die krank. Nach einem Burnout beispielsweise. Und wenn man die richtig behandelt, dann sind die nach 3-4 Wochen wieder auf dem Damm. Wenn man die Stoffe gibt, die der Körper braucht, um die Hormone nachzuproduzieren, dann steigt die Belastbarkeit wieder, dann kommt der Antrieb wieder. Und dann sind die eigentlich relativ schnell wieder hergestellt.
Also das heißt Burnout. Ja. Also das hat es ja früher auch schon gegeben, Burnout. Oder ist das erst jetzt so?
Weil das ist schon
das mehr. Hört man immer mehr. Aber dann ist das auch von der Ernährung her schon so.
Ja, erstmal von der Ernährung. Und zweitens, früher hat man einen Brief geschrieben, hat eine Briefmarke draufgeklebt. Danach hat man 3-4 Tage Ruhe gehabt. Der Brief ist transportiert worden, jemand anders hat geschrieben, geantwortet, dann kam die Retour. Heute kommt E-Mail, das geht zack, 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 zack.
Ja.
Die Welt dreht sich scheinbar schneller. Ja? Also es ist sehr viel mehr Stress, sehr viel mehr Sachen, die man auf einmal machen muss. Und irgendwann dekompensieren die Menschen dadurch. Man hat keine Zeit, mal abzuspannen, auszuruhen. Früher hat man einfach mal dumm vor die Wand geguckt. für 10 Minuten, Viertelstunde. Dadurch den Großrechner runtergefahren. Heutzutage kommt halt eine Geschichte nach der anderen.
Das stimmt. Das ist im Prinzip auch ein bisschen, was wir unseren Gästen vermitteln möchten. Wir sind ein gesundheitsorientiertes Hotel, haben unser Konzept auf drei Säulen aufgebaut, wo eben die Ernährung eine sehr wichtige davon ist. Dann natürlich Sport, Bewegung an der frischen Luft, Skifahren, Langlaufen, Winterwandern. Und der dritte Pfeiler ist die bewusste Regeneration in Form auch von Self-Treatments am Zimmer, dass man mal seine elektronischen Endgeräte zur Seite legt, ein basisches Fußbad macht, Zeit für sich nimmt, aus dem Fenster guckt, die schöne Landschaft beobachtet oder ein Buch liest. Mehr oder weniger sind wir da auch mit unserem Konzept da auf dem Weg, dass wir den Gästen wieder sagen, nimm dir Zeit für dich, denn deine Gesundheit ist der Luxus, den wirst du dein Leben lang musst du das haben. Und wenn du dir für die Prävention Zeit nimmst, wirst du später weniger Zeit für deine Krankheiten brauchen.
So ist es. Das ist so wichtig, sich eine Auszeit zu nehmen und mal sich zurückzulehnen und sein Leben ein bisschen zu betrachten. Das schafft man nicht, wenn man im täglichen Trott drin ist. Da dreht sich alles zu schnell. Aber wenn man im Urlaub ist und sich mal zurücklehnt und seine elektronischen Geräte zur Seite legt, dann kann man das machen wie ein Maler, wie ein Künstler, der sein Lebenswerk malt. Sie steigen auf die Leiter, malen ein bisschen, steigen wieder runter von der Leiter, nehmen Abstand, schauen sich an, wie es weitergeht. Und wir stehen im täglichen Leben, stehen wir auf der Leiter und malen und malen und malen, haben den Überblick komplett verloren.
Reflektieren das nicht.
Ganz richtig. Wir reagieren nur noch, aber agieren nicht. Gerade dann, wenn man sich eine Auszeit nimmt, nur dann kann man sein Leben wie ein externer Beobachter mal betrachten, mit Abstand betrachten. Und dann kann ich gucken, wie agiere ich in Zukunft besser vielleicht? Wo kommen meine Probleme her? Was kann ich in Zukunft besser machen, um das Ganze zu optimieren?
Dabei ist es eh schon Luxus heutzutage, wenn man das Handy ausschalten kann. Im Urlaub. Normalerweise müssten wir ja das WLAN abdrehen.
Ja, wir diskutieren oft, weil oft die zweite, dritte Frage schon ist, wie lautet das WLAN-Passwort? Und wir haben schon oft diskutiert, eigentlich müsste man es oder zumindest einmal einen WLAN-freien Urlaubstag machen, damit man mal...
Also ich habe das in meiner Praxis so, also auch in meinem Haus habe ich so, dass um 8 Uhr das automatisch abgeschaltet wird. 8 bis 8 ist WLAN-frei.
Ja, perfekt.
Strahlungsfrei. Und was will ich dann in der, die Welt wird nicht untergehen, wenn ich da keinen Zugriff habe. Und man kann dann ein bisschen Detox machen, digitales Detox.
Ja, das finde ich.
Aber es gibt viele Gäste, die auch um 1 Uhr in der Früh E-Mails schicken. Ich sehe ja das dann. Um 1 Uhr in der Früh.
Das sind die Ärzte, die Nachtdienst haben, sage ich dann eben.
Die freuen sich so auf den Urlaub.
Ja. Aber wir hatten auch mal eine ganz interessante Folge im Herbst mit einem Schlafmediziner, auch aus Deutschland, Dr. Martin Schlott. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie man sich denn abends runternehmen kann. Und es war auch sehr interessantes Gespräch, vor allem, dass man, wie du auch sagst, einmal das Handy zur Seite legt, WLAN abdreht, sich runterholt und auch vom Kopf her. Weil natürlich, wenn man jetzt im Social Media ist, das Gehirn will immer mehr Informationen, mehr Informationen und man ist dann so wachgerüttelt und kann ewig nicht schlafen. Und dann weiß man ja auch, wenn man schlecht schläft oder zu wenig schläft, dann ist man auch kein ganzer Mensch am nächsten Tag.
Bei mir ist es eher, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich nicht Social Media, sondern Mainstream Media anschaue. Es mir auch sehr schwer, wenn ich Anne Will gesehen hätte. Anne Will, das ist eine Diskussionssendung im deutschen Fernsehen, sonntagsabends. Das schalte ich gar nicht an, weil ich weiß, da kann ich schlecht schlafen.
Ja, das glaube ich.
Da werde ich angelogen von gecasteten Gästen, die immer das erzählen, was gehört werden möchte. Ja. Da werden Leute, die ein bisschen andere Meinung haben, gar nicht mehr eingeladen. Es gibt keine Meinungsvielfalt mehr im wissenschaftlichen Bereich. Keine Meinungsvielfalt, die Meinung wird vorgegeben. Und es gibt sehr viele andere Wissenschaftler, die auch zum Beispiel die Great Barrington Declaration unterschrieben haben, die sich gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen geäußert haben. Es waren, ich glaube, 16.000 Wissenschaftler, die alle nicht ganz dumm waren, aber die nicht gehört wurden, keinen Zugang hatten. Von immer die gleichen wieder in den Mainstream-Medien, immer die gleichen Wissenschaftler, die wurden zugelassen. Und sehr viel andere kluge Köpfe wurden dann nicht zugelassen oder sogar diffamiert, wenn sie was dagegen gesagt haben. Und heute wissen wir, jetzt für die Pfizer Files freigeklagt wurden, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Pfizer Files, alles, was der Zulassung der Impfung zugrunde lag, das sollte eigentlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben.
Okay.
Pfizer und die FDA in den USA haben das so beschlossen. Es hat ein Gericht in Texas, der Bitte von Journalisten, hat der Klage nachgegeben, dass die jetzt schon freigegeben werden. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Verantwortlichen schon vorher gewusst haben, dass das niemals so wirkt, wie die das propagiert haben, dass es viel mehr Nebenwirkungen gibt, als sie propagiert haben.
Okay.
Der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach hat ja immer von der nebenwirkungsfreien Impfung gesprochen. Heute wissen wir, dass er da gelogen hat. Und
was hat man da gehofft? Auf den Globuli-Effekt oder was? Dass sich die Leute denken, okay, wenn ich jetzt das bekomme, dann wird durch meine Psyche ich mich da schon selbst irgendwie rauskämpfen oder?
Ja, man hat ihnen erstmal sehr viel Angst gemacht. Was wir heute wissen, völlig übertrieben war. Natürlich, wenn so eine Geschichte kommt und keiner genau weiß, in welche Richtung wird es gehen, dann ist es auch richtig, vorsichtig zu sein. Völlig richtig. Und dann hat sie aber ziemlich schnell herausgestellt, dass es wie eine normale Grippe ist. Und das hat der Professor Ioannidis gesagt, das war einer der angesehensten Wissenschaftler der Welt von der Stanford University in Kalifornien. Und der wurde dann sofort gedisst, der war nicht mehr der angesehene Wissenschaftler, war es der streitbare Wissenschaftler.
Ja.
Dann plötzlich durfte er gar nichts mehr sagen. Und Leute von dieser Qualität, wissenschaftlichen Größe, die sagen dann, was stürzt die Eiche, wenn sich die Wildsau an mir schabt? Die halten sich dann diskret zurück und die sagen, macht ihr mal, ihr werdet vielleicht irgendwann zur Raison kommen.
Ja, natürlich. Aber oftmals ist es auch so, dass man die unpopulären Sachen nicht hören will. Also jetzt ist jeder gelenkt und man will das ja nicht hören. Und wir sagen dann oftmals, also wir kennen das in unserer Familienhistorie, wir hatten da auch mit schweren Krankheiten zu tun, leider. Aber ein gesunder Mensch hat immer 1000 Wünsche. Ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch. Und erst wenn man in der Situation ist, dann weiß man, um was es wirklich geht. Aber sonst will man davon ja nichts hören. Ja. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man zu dir kommt? Wie gehst du der Ursache auf den Grund? Ist das möglicherweise auch ein bisschen die Familiengeschichte, die Vorgeschichte, die da mitspielt?
Es spielt alles mit. Alles spielt mit. Da muss man den Menschen auch als Ganzes wahrnehmen.
Ja.
Ich differenziere immer zwischen Mediziner und Arzt. Mediziner behandelt Organe, der Arzt den Menschen. An der Uni lernt man Organe, aber dann in die Sprechstunde kommt ein Mensch. Da sind dann viele Mediziner überfordert. Dann haben wir sehr viele Mediziner einen Tunnelblick, weil die halt ein ganz enges Fachgebiet haben. Und wenn die Beschwerden, die man hat, vielleicht ganz woanders herkommen, dann werden die im falschen Fachgebiet behandelt und völlig an der Ursache vorbei. Und ein guter Arzt schafft es vielleicht, den ganzen Menschen empathisch wahrzunehmen. Nicht nur mit dem, was er sagt, auch mit seiner ganzen Ausstrahlung, Aura, die er hat, mit seinem ganzen Wesen wahrzunehmen. Und ich bin ja jetzt über 40 Jahre im Beruf, also einige Erfahrung. Und oft weiß ich schon, was die Leute haben, bevor die über den Mund aufgemacht haben. Neulich war eine Dame da, die war schon bei mir im Sprechzimmer. Der Mann hat aus dem Auto noch was geholt. Dann kam der Mann dazu an den Schreibtisch und dann sagt die Frau zu seinem Mann, ich habe noch kein Wort gesagt, der wusste schon, was ich habe.
Echt?
Ja, also das ist halt Erfahrung. Das ist Erfahrung, aber vielleicht auch ein bisschen die Empathie, Interesse für den Menschen.
Ja.
Nicht nur den Tunnel wahrzunehmen, ein Organ zu gucken mit Ultraschall, sondern den ganzen Menschen mit Körper, Geist und Seele wahrzunehmen. Und natürlich hängt da auch die Familie. Die Historie ist mit dabei. Nicht nur genetisch, sondern auch wie der Mensch sozialisiert ist. Das macht das ganze Wesen des Menschen aus.
die Umgebung und alles das Leben. Hängt es aber auch daran, warum machen das so wenige sich Zeit? Ist es die Zeit, die da fehlt, manchen Ärzten sich wirklich den Menschen genau sich als Ganzes anzusehen, sich Zeit zu nehmen, mit ihm ein Gespräch zu führen? Ich habe oft den Eindruck, dass es die Zeit ist, die da fehlt. Und
natürlich fehlt die Zeit. Die Ärzte, die müssen ihre Miete zahlen, die müssen Mitarbeiter bezahlen, die müssen Hypotheken zahlen, die müssen Ultraschall bezahlen. Natürlich muss sich die Tür oft drehen, was heißt der Nächste bitte, damit sie auf ihre Kosten kommen. Und das ist natürlich eine Krux in der Medizin, dass sehr viel Geld ausgegeben wird für die Medizin, aber bei den wirklichen Leuten, die die Arbeit machen, kommt relativ wenig an. Es kommt sehr viel an bei den Medikamenten, also sehr viel bei der Pharmaindustrie, da wird der Rahmen abgeschöpft. Und die Nachtschwester und der Nachtpfleger, das sind die, die in die Röhre schauen, die wirklich fleißig arbeiten und die Ende des Jahres oft keinen Urlaub leisten können, obwohl sie von früh bis spät wirklich wichtige Arbeit gemacht haben. Und da müsste eigentlich angesetzt werden, dass viel mehr Menschen Zeit hätten für die Patienten und nicht hoppla hopp, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin eingestellt, die war vorher in der Onkologie im Krankenhaus. Die hat gesagt, sie hält das nicht mehr aus. Das muss so viel gemacht werden, auch so viel administrativ gemacht werden, wo sie das, was sie machen wollte, wofür ihr Herz gebrannt hat, nämlich für den Patienten da zu sein, dass sie da überhaupt keine Zeit hat. Und da müssen halt viel mehr Menschen eingestellt werden und die Menschen, die die Arbeit machen, müssen besser bezahlt werden.
Ja. Und gerade die Onkologie, die kennen wir eh schon. Gerade da braucht man das, dass sich wer Zeit nimmt.
Ja.
Das ist wichtig.
Aber man fühlt sich dann ja auch als Patient abgeholt, ne? Weil vor allem, wenn man Krankheit hat oder irgendeine gesundheitliche Hürde zum Überwinden hat, ist es schön, wenn ein Arzt die Ausstrahlung hat und dich wirklich empfängt und sich Zeit für dich nimmt und vor allem auch das Verständnis aufbringt. Weil so wie du vorhin gesagt hast, wichtig, dass sich die Tür aufdreht und dann hat man schon manches Mal das Gefühl, aha, der hört mir ja gar nicht zu, was ich sage.
Ja. Aber es ist gar nicht so wichtig, dass ich mit jedem Patienten eine Stunde verbringe, sondern die Patienten müssen spüren, dass ich sie wahrnehme.
Ja, genau.
Dass ich sie wahrnehme und dass ihre Beschwerden ankommen bei mir und dass ich eine Lösung für sie habe.
Ja.
Dann muss das keine Stunde dauern.
Was versteht man, ich habe es eingangs auch schon gesagt, die orthomolekulare Medizin, was kann man darunter?
Ja, das ist eigentlich diese essentielle Medizin, das ist nur etwas leichter ausgedrückt als orthomolekular.
Ja. Das hast du oft geübt, gell?
Ja. Damit ich mich nicht verhaspel. Ja.
Orthomolekular heißt, den Menschen mit den eigenen Substanzen in der richtigen Dosis behandeln.
Okay. Verstehe.
Genau die Stoffe, die ich angesprochen habe, die essentiellen Stoffe.
Verstehe.
Orthomolekular. Und viele Menschen wissen ja, wenn ich zum Beispiel, wenn das Immunsystem schlecht ist, könnte Zink fehlen. Wenn ich depressiv bin, könnte Tryptophan fehlen, die Aminosäure. Mhm. Die lesen oft die Zusammenhänge, dann besorgen sie vielleicht solche Stoffe als Nahrungsergänzung. Und dann steht da drauf auf der Packung, bitte eine Kapsel täglich nehmen. Das steht aus juristischen Gründen drauf. Es ist aber therapeutisch völlig unnütz. Da muss man oft das Zehnfache nehmen von dem, was draufsteht, was juristisch draufsteht, um überhaupt den therapeutischen Bereich zu bekommen. Und dann erzählen viele Leute, ja, ich habe ja Tryptophan schon ausprobiert, aber hat nicht geholfen. Dann frage ich, wie viel haben es denn genommen? Ja, in so einer unterschwelligen Dosis, dass es gar nicht wirken kann. Dann haut man das mal intravenös rein, dann merkt man, hoppla, das ist ja ganz was anderes. Da tut sich ja gleich was.
Ja.
Muss man sich oft trauen, über diese Dosierempfehlung, die juristisch vorgegeben ist, hinwegzugehen. Bei Vitamin D das Gleiche. Also bei vielen Sachen stimmt, ist das so, dass die Grenzwerte sowas von niedrig sind, von den Sachen, die man offiziell nehmen darf, ohne Verschreibung, dass man da gar nicht in den therapeutischen Bereich hineinkommt.
Das heißt, bedeutet mehr oder weniger auch zuerst mal messen und schauen, was fehlt mir denn überhaupt und dann richtigen Empfehlungen nachkommen, dass es
das ordentlich passiert. Das ist der Königsweg. Wenn es weiter fehlt, sollte man das so machen.
Ja.
Aber
das ist halt
den Status messen.
Wie?
Vitamin D mit der, wo du reinstichst und dann tust du das Blut auszudrücken.
Und dann wird es eingeschickt.
Ja, dann wird es eingeschickt.
Also Kapillarblut, ja. Das ist natürlich nicht die allergenaueste Methode.
Okay.
Aber vielleicht besser als gar nichts. Und viele Ärzte oder viele Mediziner, sagen wir so, viele Mediziner legen auf solche Sachen keinen Wert. Bei Vitamin D fangen sie langsam an, wach zu werden. Für die Frauenärzte war das mit Osteoporose, da sind einige schon etwas wacher geworden. Das früher hieß es immer genug für diesen Stoff und brauchen wir gar nicht messen.
Okay.
Per Definition. Und heute wissen wir, dass Vitamin D in den Wintermonaten wir immer zu wenig haben. Ja. Wer im Winter nicht in Thailand ist, nicht in Südafrika ist, also in der Sonne ist, dann schafft die Haut nicht, genügend Vitamin D herzustellen. Und dann können sehr viele Krankheiten kommen. Das Immunsystem wird schlechter bei Vitamin D-Mangel. Osteoporose wird häufiger bei Vitamin D-Mangel. Multiple Sklerose passiert häufiger bei Vitamin D-Mangel. Diabetes Typ 1 entsteht häufiger bei Vitamin D-Mangel. Also das ist wichtig, dass man in unseren Gefilden auf solche Sachen achtet. Es gibt bei diesen Krankheiten ein Nord-Süd-Gefälle. Also Osteoporose, Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1. Ein Nord-Süd-Gefälle. Im Süden ist das seltener als in Skandinavien beispielsweise, wo halt noch weniger die Sonne scheint. Und im Winter haben wir keine Chance, Vitamin D selber herzustellen in uns Haut.
Ich muss ehrlich sagen, aber diese Information fehlt oftmals. Ich muss auch ehrlich gestehen, mir war das auch nicht bewusst. Erst seit wir uns seit ein paar Jahren mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Wir haben eine Ernährungsberaterin gehabt, die auch ein bisschen Heilmedizin angewandt ist, aber auch Schulmedizin, beides verbindet. Und die hat auch gesagt, bitte im September Vitamin D-Status messen und
Selen.
Und wenn ihr da unter dem Wert seid, müsst ihr ja Vitamin D für den Winter aufbauen.
Völlig richtig.
Diese Info fehlt gesellschaftlich irgendwo. Also das ist.
Ja, es sind einige Menschen schwach geworden, aber es ist einmal, es ist so eine Hohlschuld. Der Arzt sagt einem das nicht.
Na.
Man muss sich selber dafür interessieren und seinen Status mal messen lassen.
Ja,
und das stimmt. Dann auch hierbei wichtig, nicht den unteren Normbereich, sondern den oberen Normbereich anstreben. Manche Mediziner sagen, bist du im Normbereich ganz unten, ist doch normal, was willst du da eigentlich?
Okay, ja.
Ich will halt oberen Normbereich.
Ja, ja. Jetzt eine Frage, die Welt verändert sich laufend, haben wir ja schon gesagt, Stress, alles nimmt zu. Hält die Medizin damit Schritt, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dass es oft zu Defiziten ist, aber es gibt so viele Forschungszweige, es gibt so viel Vielversprechendes oder teilweise wird auch Bahnbrechendes kommuniziert, aber so wie sich die Welt und unsere Natur verändert, hält die Medizin da mit?
Ja, sie hält locker mit, sie verschreibt mir Medikamente. Die Welt sich schneller dreht, mehr Stress ist.
Dann wird halt mehr Psychopharmaka. Aber da hält die Pharmaindustrie mit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dann werden halt mehr Psychopharmaka aufgeschrieben. In den letzten 15 Jahren hat sich das verdreifacht, die Psychopharmaka. Man musste beim Arzt sagen, ich hab ein bisschen schlechte Laune oder ich bin nicht mehr so belastbar oder ich habe einen Trauerfall in der Familie, dann werden Psychopharmaka aufgeschrieben. Man muss wissen, Glück onduliert. Glück verläuft in Wellenbewegungen. Wir müssen die Tiefen kennen, um die Höhen genießen zu können. Und wenn mal ein geliebter Mensch mal stirbt, darf man auch traurig sein. Und wenn man das niederbügelt mit Medikamenten, das langfristig kommt es immer wieder hervor. Man darf Trauerarbeit haben, man darf traurig sein. Und umso mehr schätzt man dann wieder die Glücksphasen. Man muss, wie gesagt, die Tiefen kennen, um die Höhen genießen zu können. Sie sollen mehr Höhen als Tiefen haben. Wenn die Hormone, Dopamin, Serotonin im Gehirn ausreichend vorhanden sind, dann haben wir mehr Höhen als Tiefen. Dann ein Tipp für alle Zuhörer. Man kann messen, wie hoch der Serotoninspiegel ist. Jeder kann das für sich alleine machen. Und zwar mal einmal den inneren Dialog hineinhören. Wir alle haben so ein inneres Zwiegespräch, was wir ständig unablässig mit uns führen. Die Leute, die uns hier zuhören, merken das nicht. Dass in Wahrheit die eigene innere Stimme leise zu uns spricht. Aber komm es mal alleine, zwar im Auto, Radius aus, übernimmt der innere Dialog. Wenn wir einschlafen wollen, nicht gleich können, übernimmt der innere Dialog. Wenn wir schlafen, läuft er weiter. Wenn wir träumen, läuft er erst recht weiter. Nicht wir denken, es denkt. Gedanken kommen, wenn die Gedanken es wollen, nicht wenn wir es wollen. Und Hausaufgabe heute Abend, mal kurz vorm Einschlafen, hineinhören in die Qualität des inneren Dialoges. In welche Richtung läuft denn der? Wenn ich oft unter dem Bett liege, abends, jawohl, sagt, das war mein Tag. Sie haben Glücksgefühl einschlafen. Wenn das oft passiert, habe ich höchstwahrscheinlich einen hohen Serotoninspiegel im Gehirn. Wenn ich aber oft im Bett liege und richte und rechte mit Gott und der Welt, mir vorstelle, was noch alles hätte passieren können, vom Hölzchen auf Stöckchen komme, dann habe ich höchstwahrscheinlich, also dann habe ich sicherlich einen negativ inneren Dialog und einen höflich ausgedrückt optimierbaren Serotoninspiegel. Also da könnte man schon mal einsteigen mit Aminosäuren, um das Ganze zu optimieren, dass der innere Dialog in die richtige Richtung läuft, in die positive Richtung und nicht in die negative Richtung. Viele Menschen haben einen negativen inneren Dialog.
Das stimmt, also man kennt das ja oftmals, man sagt, selbst ist man der größte Kritiker mit sich selber.
Und man darf hier kritisieren, aber man darf die gute Laune haben und die Kraft haben, danach wieder glücklich zu sein, selbst wenn man einen Fehler gemacht hat. Mhm.
Was empfiehlst du dann, dass man, wenn man jetzt das mal macht und ein paar Tage beobachtet, sollte man dann großes Blutbild machen und sagen, hallo.
Wenn jemand abends mit seinem Glücksgefühl, mit einem Smiley auf den Lippen einschläft, dann macht er alles richtig, muss er nichts machen.
Wenn es andersrum ist,
dann würde ich mal den Tryptophan-Spiegel kontrollieren, den Serotonin-Spiegel kontrollieren und dann gucken, wie ich das optimieren kann. Also die Grundsubstanz für Serotonin ist Tryptophan. Aus dem Tryptophan macht der Körper mit B6 und Folsäure, macht er 5-Hydroxytryptophan und daraus macht er Serotonin. Und daraus macht er das Melatonin, Schlafhormon. Also viele Menschen, die von Haus aus etwas depressiv sind, klagen automatisch über Schlafstörungen, weil halt mit dem Serotonin auch das Melatonin fehlt. Mhm. Doch hier heißt es immer, Grundbausteine optimieren und die Katalysatoren, wie Vitamine, Folsäure, Zink, solche Sachen, damit die Aminosäuren umgewandelt werden können in das fertige Hormon. Die Aminosäuren spüre ich nicht, ich spüre nur das Hormon. Das ist die Wirkung. Mhm. Und wenn irgendwo ein Mangel ist, dann wird halt das Hormon nicht produziert.
Also ich weiß, was ich heute am Abend mache. Echt? Ich rede mit mir.
Sprich
ohnehin immer mit mir selber.
Immer Sitzgespräche.
Ja. Muss nur reinhören, muss ja gar nicht reden, muss nur hören. Ja. Das sagt die innere Stimme.
Du bist aber leise, mal ruhig und sagst du mal zu.
Aber ist, wir hatten auch letztens vor ein paar Wochen einen interessanten Podcast mit Nina Ruge, weiß nicht, ob die
ja, was klar.
Ja. Und die ist ja auch sehr mit Zellforschung beschäftigt und Stammzellen und Ernährung und so weiter. Das war auch sehr interessant. Und was gibt's da jetzt, was uns interessieren würde? Gibt's zum Beispiel, man hat letztens gehört, dass eine Firma wohl dran ist, auch vorsorglich Krebs heilen zu können mit Impfungen. Und ich bin da immer ein bisschen zwiespältig. Ich weiß da nicht, ob das dann wirklich so der tolle Weg ist. Aber gibt's irgendwas Vielversprechendes, wo du sagst, das wäre in absehbarer Zeit wirklich bahnbrechender medizinischer Fortschritt.
Stammzellen, das ist die Medizin der Zukunft, auf jeden Fall. Es machen ja schon viele Eltern, also wenn die in den Kreissaal gehen, nehmen die schon ein kleines Köfferchen mit. Mhm. Und von der Nabelschnur werden dann Stammzellen entnommen und eingeschickt. Und die kommen in eine Stammzellenbank.
Okay.
Und aus diesen Stammzellen, aus den embryonalen Stammzellen, kann man Gewebe nachbilden, ob das Knorpelmasse ist, ob das Muskel. Man kann viel nachbilden aus diesen embryonalen Stammzellen. Das geht nicht mit erwachsenen Stammzellen.
Okay.
Mit diesen sogenannten mesenchymalen Stammzellen, da geht das nicht mehr. Man kann über Gewebeprobe, kann man schon einen Teil noch wieder reproduzieren, Gewebe produzieren, aber nicht so ausführlich wie bei den embryonalen Stammzellen. Und das ist so Medizin der Zukunft, diese Zellen abnehmen, einfrieren. Und wenn ich dann mal vielleicht 60, 70 bin und Gewebe brauche, eigenes Gewebe brauche, kann ich das auftauen lassen und dann gezielt nachbilden lassen. Meine eigenen Stammzellen, autologe Stammzellen, also Gewebe Das in meinen Augen ist so die Medizin der Zukunft. Mhm. Mhm. Da wird auch einiges geforscht mittlerweile.
Okay. Das ist wichtig.
Und ja. Jetzt gibt es ja auch eine Frage noch. Die Krebserkrankung an sich, was sind die häufigsten Einflussfaktoren? Ist es der Lebensstil oder ist es genetisch veranlagt auch oftmals?
Sowohl als auch. Also wenn kleine Kinder Krebs kriegen, dann kann ich eigentlich den Lebensstil ausschließen.
Ja, ist genetisch.
Das wird dann eher genetisch sein. Wenn jemand nach 60, 70 Jahren Fehlernährung Krebs kriegt, dann kann der Lebensstil eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Es gibt eine positive Korrelation. Wir wissen, so wie der Zuckerkonsum ansteigt in der Gesellschaft, parallel steigt die Krebsinzidenz an. Mhm. Mit dem Zuckerverbrauch steigt der Krebs, weil die Krebszellen sich vom Zucker ernähren. Gesunde Zellen verbrennen Energie, Krebszellen vergehren Zucker. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, Schutz vor Krebs.
Okay.
Und also Quintessenz ist eigentlich, je weniger Zucker man isst, Kohlenhydrat isst, jedes Kohlenhydrat ist im Endeffekt Zucker. Ich kann Brot sagen, Banane sagen, im Endeffekt ist es immer Zucker. Je höher der Zuckerkonsum ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, Krebszellen zu fördern, die vielleicht genetisch vorhanden sind, aber vielleicht bei anderer Lebensweise niemals hervorgekommen wären. Darum finde ich auch solche Sachen falsch, genetische Veranlagung zu messen für Krebs. Angelina Jolie, wir wissen, hat sich beide Brüste abnehmen lassen. Mhm. Vorsorglich, weil sie ein Krebsgen hat.
Ja? Also tiefer Eingriff in den Körper.
Ja, tiefer Eingriff natürlich, aber da wird auch sehr viel mit Angst gearbeitet. Und wenn man halt die Ernährung verändern würde, dann würden selbst wenn die Onkogene da wären, die Gene für die Krebs da wären, ist es unwahrscheinlicher, dass die zur Ausbildung kommen, dass der Krebs dann entsteht.
Verstehe.
Und es gibt Krebsarten, zum Beispiel jeder Mann mit 50, 60 Jahren, also 60-jährige Männer, 60% von denen haben einen Prostatakrebs. 70% der 70-Jährigen haben Prostatakrebs. 80% der 80-Jährigen haben Prostatakrebs. Aber viele leben damit und da sterben damit und nicht daran. Das ist ein weiter Unterschied. Und da gibt es auch sehr milde Krebsformen, die durch Früherkennung aufgedeckt werden, die wahrscheinlich nie ein Problem gemacht hätten. Es gab früher den Dr. Julius Hacketal. Die Älteren kennt ihr, seid zu jung. Ältere kennen den noch. Der hat immer unterschieden zwischen Haustierkrebs und Raubtierkrebs.
Okay, was ist der Unterschied?
Bitte? Ja, der Raubtierkrebs ist der schnell wächst, an dem wir sterben können. Und der Haustierkrebs ist der, mit dem wir sterben. Mhm. Und ich bin kein großer Freund der Früherkennung, diesen Untersuchungen. Ich bin ein großer Freund der Vorsorge.
Okay.
Dass das, was wir jeden Tag selber machen durch gesunde Lebensweise, das ist die Vorsorge. Mhm. Ja. Die Früherkennung ist das, was die Apparate machen. Das ist zur Mammographie gehen, das ist Früherkennung. Und ich sage meinen Patientinnen, ich rate denen nicht, dahin zu gehen.
Die Angst mitspielt oder warum? Weil die Angst mitspielt oder warum?
Weil das eine ziemlich sinnlose Untersuchung ist. Es müssten rein rechnerisch 2000 Frauen 10 Jahre regelmäßig zur Mammographie gehen, damit eine einen Vorteil hat. Natürlich ist jede einzelne, natürlich ist die eine Frau wichtig, aber es müssen, wie gesagt, 2000 Frauen 10 Jahre gehen. Die müssen diese schmerzhafte Untersuchung mitmachen, schmerzhaft, strahlenbelastende Untersuchung mitmachen. Und im Gegenzug kommen so circa 200 falsch positive Ergebnisse raus. Also die haben keinen Krebs, werden auf Krebs behandelt. Biopsie gemacht und das ist die Gefahr bei der Mammographie, die falsch positiven Befunde, wo der Hacketal gesagt hätte, damit die wären dann mitgestorben, nicht daran. Das sind oft ganz langsam wachsende Krebsarten, die sich vielleicht sogar spontan zurückbilden, auch das kann sein. Mhm. Und dann sind das plötzlich Krebspatientinnen, die das wahrscheinlich nie gemerkt hätten, wenn sie nicht zur Früherkennung gegangen wären. Ich sage meinen Patientinnen, bitte Brust abtasten, nach der Regel beispielsweise, regelmäßig nach der Regel abtasten. Wenn man eine Veränderung spürt, Gynäkologen nachtasten lassen. Wenn er auch was tastet, Ultraschall. Und wenn da noch ein unklarer Befund ist, dann einen Kernspin machen. Mhm. Nicht Mammographie, sondern MRI, Magnetresonanztomographie. Mhm. Hat die doppelte Aussagekraft von der Mammographie, also viel weniger Fehlerquellen, falsch positiv, und keine Strahlenbelastung.
Verstehe.
Ja. Ich habe so eine genetische Untersuchung auch gemacht. Aber die war total komisch. Die war, na wirklich, also die war, unsere Mutter ist nämlich, die hat Eierstockkrebs gehabt und ist daran gestorben, gell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Angelina Jolie war eben da auch. Haben wir gedacht, ja, also wenn da jetzt rauskommt, ich bin 60% gefährdet, lass ich mich operieren. Und mein also Frauenarzt hat gesagt, ja, bist du wahnsinnig. Also
das, guter Frauenarzt.
Ja, das macht, also einfach so einen gesunden Menschen zu, die Brüste abzunehmen, macht keiner. Und dann habe ich die genetische Untersuchung, also gentechnische Untersuchung gemacht. Aber die war, also nicht das, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
Okay.
Irgendwie.
Also, es gibt ja diesen Satz, wer viel misst, misst viel Mist.
Ja, nein, das
war. Es kommen oft Sachen raus, die sind völlig unlogisch. Ja. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die machen so, sogenannte IgG-Tests auf die Unverträglichkeiten, Allergien. Ja. Und das Ergebnis ist fast immer das gleiche. Die sagen, alles das, was ich dauernd esse, auf das reagiere ich. Das heißt aber nicht, dass die wirklich allergisch reagieren. Das heißt nur, der Körper kennt das gut.
Ja.
Das hat mit Allergie gar nichts zu tun. Also diese, von diesen Tests halte ich auch nicht viel, muss ich gestehen. Okay. Also man muss gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll.
Ja. Aber das ist schon ein Thema, wo ich noch kurz einhaken möchte. Wir bekommen das mit den Unverträglichkeiten natürlich im Hotel mit. Wir haben Zeiten, wo wir 8, 9 verschiedene Menüs kochen an einem Abend, weil der eine dies, der eine jenes hat, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber oftmals für uns und unseren Koch unverständlich, weil man sagt, das ist nicht logisch. Aber okay, wir machen das. Aber was würdest du raten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es einfach mal austesten, ob ich bei der Ernährung Unverträglichkeit habe? Was würdest du da empfehlen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Wenn jemand nur eine Unverträglichkeit hat, dann kann das wirklich immunologisch, allergisch bedingt sein. Wenn jemand aber sehr viele hat, dann hat er meistens ein Leaky Gut-Syndrom. Leaky Gut-Syndrom, das heißt, es werden Molekülgrößen resorbiert, die eigentlich nicht in den Körper kommen sollten. Es gibt die sogenannten Tight Junctions an der Darmschleimhaut. Das muss man sich vorstellen, das sind die enge Verbindungen. Und wenn über ein Leaky Gut-Syndrom diese Verbindungen geweitet werden, dann können Sachen resorbiert werden in die Blutbahn, die eigentlich von der Molekülgröße gar nicht vorgesehen wären. Und die können dann diese ganzen Unverträglichkeiten, die ganzen Allergien machen. Dann rate ich meinen Patienten, miss mal im Blut den Zonulinspiegel, Zonulin, der ist beweisend oder ausschließend für ein Leaky Gut-Syndrom. Und dann bitte miss die physiologische Darmflora. Das ist unheimlich wichtig, wird von vielen Medizinern nicht gemacht. Da wird eine Darmspiegelung gemacht, aber man sieht da keine Darmflora, sieht keine Bakterien. Wir haben mehr Bakterien im Darm als Zellen im Körper.
Mhm.
Und wenn die physiologische Darmflora gestört ist, eine Dysbalance, ein Missverhältnis vorherrscht, dann kommen oft die Unverträglichkeiten. Dann kommt das Leaky Gut-Syndrom, dann kommen Pilze in den Darm. Bei einer gesunden Darmflora kommen keine Pilze. Und kaum harmonisiert man die Darmflora, lassen die Unverträglichkeiten nach. Das kann ich sehr häufig beobachten. Das dauert meist so 6, 8 Wochen, bis die Darmflora wieder aufgebaut ist mit Probiotika, die man nehmen kann. Man kann die nach Messung ganz gezielt nehmen. Man kann die gießkannenmäßig nehmen. Also je nachdem, wie groß die Beschwerden sind, rate ich damit zu arbeiten. Und viele Unverträglichkeiten gehen dann weg.
Sind dann auch wirklich weg?
Die sind wirklich weg. Dann können die wieder alles essen.
Du kannst die Darmflora, wenn der Darm intakt ist, Ja. Die Darmflora passt und die Bakterien passen. Ja.
Natürlich, heute war eine Patientin da, die sagt, Gluten verträgt sie nicht. Gluten, da sage ich, seien Sie froh. Da bin ich froh um jeden, der dann dadurch weniger Kohlenhydrate isst. dann sage ich nichts gegen Gluten. Und wenn die denken, die haben die, dann sage ich, ja, glaub das weiter. Die lassen wir bestehen, weil du automatisch andere Sachen richtig machst.
Okay, ja. Also es gibt ja überall was Gutes auch. Ne?
Ja. Das stimmt.
Ja, wunderbar. Also wir sind jetzt schon ziemlich in fortgeschrittener Zeit, aber das Thema ist so umfangreich und wir könnten über so vieles noch reden. Vielleicht finden wir ja noch mehr Möglichkeit, ein zweites Mal zu sprechen in Zukunft. Ich hätte noch viele Fragen aufgeschrieben. Aber zum Abschluss hätten wir noch ein paar Fragen an dich zur Person. Bist du eher ein Sommer- oder ein Wintertyp? Welche Jahreszeit liegt dir am meisten?
Ganz eindeutig Sommer. Mir ist der Winter hier zu lang. Ich mag Wintertage bei euch in den Bergen. Sonne scheint, kristallklar. Auch von mir ist klirrende Kälte, das ist mir egal. Das finde ich gut. Aber die ganzen Schmuddeltage dazwischen, die finde ich halt nicht gut. Und die oft seid halt oben oft über den Wolken. Und hier unten ist man halt unter den Wolken. Und da wäre ich lieber woanders.
Also kurzer Einwand, heute aktuell, 13. März, Obertauern, war so ein Tag. Wir haben Schnee, es waren Minusgrade und Sonnenschein. Also
ja, heute war der perfekte Tag. Wir hatten hier auch Sonnenschein. Aber oft ist es halt umgekehrt.
Skifahren oder Snowboarden?
Skifahren. Touren gehen.
Langlaufen?
Touren gehen.
Okay. Schön, gute Entscheidung.
Ja.
Letzte Frage, weil jetzt haben wir so viel über die Ernährung gesprochen. Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsgericht?
Also ich habe ein Lieblingsgericht, das ist mallorquinischer Salat. Das habe ich mal aus Versehen auf Mallorca gegessen. Da ist all das drin, was da produziert wird. Mhm. Also ein normaler Kopfsalat ist das mit gebratenem Ziegenkäse, also gereifter Ziegenkäse. Mhm. Ist von der Rolle, wird in Scheiben geschnitten. Der wird in Olivenöl angebraten. Dann, am Blick meine Frau wüsste das besser als ich. Dann kommen Feigen rein.
Gut.
Mandeln, die werden dann mit angebraten mit dem Ziegenkäse. Und dann das Dressing, wie gesagt, müsste ich mal fragen, vom Olivenöl natürlich.
Hört sich gut
an. Mit dem Olivenöl, mit dem der Ziegenkäse angebraten wurde, wird es noch ein bisschen hinterher auch über den Salat mit drüber gegossen.
Ja, hast uns abgeholt. Können wir uns gut vorstellen.
Mandeln, Mandeln, Datteln und dieser Salat und Ziegenkäse. Traumhaft gut. Kann ich jedem empfehlen.
Ja.
Probieren wir mal. Nochmal. Genau. Vielen Dank.
Gibt's zum Abschluss noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, Eigenverantwortung entwickeln. Die Leute, die sowas so lange anhören bis zum Schluss. Die haben die Eigenverantwortung. Ja. Und wer es genauer wissen möchte, darf gerne mein Seminar kommen. Da haben wir den ganzen Tag Zeit, über sowas zu reden, mit Blutcheck. Und man geht raus. Und es gibt ja, hat was Festes in der Hand. Mhm. Eine To-Do-Liste, man weiß genau. Und es gibt andere Seminare, wo die Leute 17 Uhr schon anfangen, Tasche zu packen. Ich muss zum Zug, ich muss weg. Bei meinen Seminaren 17 Uhr. Ich bin zu Ende, habe meine letzten Worte gerade verkündet und dann bleiben die hocken. Die bleiben sitzen und wollen nicht heimgehen. Die sind oft so verzaubert vom Ganzen, dass sie einfach da hocken, dass sie auf sich wirken lassen wollen und das wie ein Kind, das die Geschichte normal hören möchte. Dass sie eigentlich.
Kannst du hören. Also wir werden das mit den Seminaren alles in unseren Shownotes vermerken und dass man sich da man melden kann, deine Bücher liest. Wir finden das in unseren Recherchen, haben wir das schon gesehen und auch wirklich sehr persönlich, sehr interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Viel dazugelernt.
Ganz gerne, sehr gerne.
Viel Neugieriges und vielleicht hören wir uns ein zweites Mal.
Gerne. Schöne Grüße nach Obertauern.
Dankeschön.
Alles Gute. Danke. Vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!